Der Feind ist nicht der Tod, der Feind ist nicht die Zeit, der Feind ist die Vergeblichkeit. Das singt Erik Pfeil auf seiner neuen CD in dem Lied Im regenärmsten Tal. Diese CD ist etwas ganz Besonderes, etwas so noch nie Dagewesenes. Sie heißt 13 Wohnzimmer und die Lieder sind tatsächlich in 13 Wohnzimmern in ganz Deutschland verteilt aufgezeichnet worden. Erik Pfeil ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Pfeil.
Hallo.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die CD in Wohnzimmern in Deutschland verteilt aufzunehmen?
Ich wollte nicht nochmal, nachdem ich jetzt zwei Platten in klassischen Studios aufgenommen habe, in einem Studio aufnehmen. Das war sehr schön, aber das bringt einen immer an so einen Punkt, wo man Musik auf eine Weise bearbeitet, wie es mir nicht mehr so recht gefallen hat, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen. Aber ich wollte halt gerne eine Platte machen, die so aufgenommen wurde wie 1971 oder so in einem Raum live. Und was passierte, das passierte und ist dann auf der Platte gelandet. So eine Platte wollte ich gerne machen.
Und wie sind Sie da mit diesen Störgeräuschen umgegangen? Es hustet jemand, ein Glas fällt um. Und ist die Akustik in deutschen Wohnzimmern überhaupt tauglich, um dort eine CD aufzunehmen?
Die ist erstaunlich tauglich. Wir hatten relativ, also was sich sehr ähnelte, also es, oder was sehr homogen war, war, dass fast überall Holzfußboden lag. Und der bringt so eine schöne Knarzigkeit mit. Und ich glaube, die hört man auch auf der Platte. Also das hat was sehr Holziges. Einmal hatten wir Teppich. Ansonsten wurde auf Holz gespielt. Und ja, die Wohnzimmer klingen gut. Also man kann tatsächlich überall Platten aufnehmen. Man muss halt diesen Klang wollen. Man muss wollen, dass man da nichts nachbearbeiten kann oder ganz wenig nur machen kann. Und dass man nicht nachher noch eine Trompete drauf spielen kann, wenn man dazu Lust hat. Das haben wir halt alles nicht gemacht.
Wie sind Sie denn in diese Wohnzimmer hineingekommen?
Wir haben dazu aufgerufen auf meiner Homepage, auf der Homepage von Trikont, meiner Plattenfirma. Über den Rolling Stone haben wir aufgerufen und es kam tatsächlich erstaunlich viel. Ich glaube, das waren nicht alles Leute, die jetzt unbedingt was mit mir am Hut hatten, sondern vielleicht auch Leute, die abstrakte Idee gut fanden, dass da jemand in ihrem Wohnzimmer sitzt, Musik macht, vom Freundeskreis und eine Platte aufnimmt. Das waren aber, glaube ich, teilweise sicherlich auch Leute, die einfach gerne mal ihr Wohnzimmer zeigen wollten. Das gibt es auch. Zeigefreudige Wohnzimmermenschen.
Ja, Sie sagten das gerade, überall Parkettfußboden. Ja. Wie ist es denn um die Wohnzimmerkultur in diesen Wohnzimmern bestellt, die Sie da gesehen haben?
Also das war schon ein relativ breites Spektrum. Das waren jetzt, sage ich mal, so linksbürgerliche Milieus des Öfteren. Grün wählende Bioladenkunden. Das war aber auch eine Studenten-WG. Das war auch mal das Paar, wo einer von beiden geerbt hatte und wo man in das Haus der Eltern oder der Großeltern an den Stadtrand zog. Diese Lebensentwürfe waren das. Was wir jetzt nicht hatten, man wünscht sich ja dann immer natürlich, dass das wahnsinnig abwechslungsreich ist. Was wir nicht hatten, war zum Beispiel meine türkische Familie oder so. Auf dem Papier hätten wir das sehr gerne gewollt, aber das ließ sich einfach nicht einfädeln. Oder die seltsame Hochhauswohnung, wo die Rollläden runtergelassen sind den ganzen Tag.
Und da haben Sie diese ganz, also Sie haben alle Lieder dort aufgenommen. Und
genau.
Wie haben Sie entschieden, aus welchem Wohnzimmer welcher Song jetzt auf die CD kommt?
Das war der sehr mühsame Teil. Das hat dann mein Produzent, der Lorenz Naumann, überwiegend gemacht. Der musste dann unzählige Versionen vergleichen aus jedem Wohnzimmer, welche denn die beste war. Und oft war es dann so, dass irgendeine Version besonders toll war, wo aber nun mal die Bierflaschen nur so umfielen im Hintergrund. Und das hört man halt jetzt auf der Platte. Und eine andere Version, wo der Sound unglaublich gut war, da habe ich mich dann versungen oder es gab einen Verspieler oder die Version war nicht so innig, wie wir sie gerne gehabt hätten. Und ja, im Zuge dessen sind halt dann tatsächlich so einige krakelnde Kinder. Bierflaschen hört man recht oft auf der Platte. Kirchenglocken hört man einmal. Dann auf der Platte gelandet. Also es war jetzt nicht erzwungen, sondern es war eher so eine freudige Inkaufnahme so von diesen Kollateralsounds.
Und das mischt sich auch gut. Das heißt, es sind viele verschiedene Wohnzimmer dann vertreten.
Ja.
Oder stellt man nicht fest, das waren die beiden besten Konzerte. Jetzt nehmen wir alle Songs aus den beiden.
Ja, den Gedanken hatten wir kurz. Es gab auch das ein bisschen die Not. Hier und da kamen Gastmusiker dazu. In München war die Gastmusikerdichte sehr groß und da hätten wir am liebsten alles genommen, weil wir nur an diesem einen Abend in der Konstellation aufnehmen konnten. Aber wir haben es doch schon sehr gut gemischt.
Jetzt aber zu den Songs auf Ihrer CD. Es geht da um die großen Themen, um Liebe und Tod. Es geht ums Ankommen und ums Abschiednehmen. Es gibt die Melancholie des Abschieds, das ist das eine. Und es gibt eben auch die Melancholie der Ankunft. Oft hatte ich das Gefühl, das sind Lieder von jemandem, der angekommen ist und sagt, das ist ja gar nicht so schlimm anzukommen. Ist das richtig?
Das hat tatsächlich noch keiner gesagt. Ja, also kann ich was mit anfangen oder mir fallen so ein paar Stücke ein, wo das als Thema auf jeden Fall mit drin ist. Da gibt es eins, komm, gib mir einen Kuss, die Zeit des Sterbens ist vorbei. Das ist ein bisschen so ein Vergewisserungssong aus meiner Sicht, so was mich und meine Frau angeht. Wo man einfach so sagt, guck mal, das sind die Bedingungen, die man hier hat. Ich habe das nur so ein bisschen überhöht. Ne? Man hat nicht viel, der Hahn kräht nicht mehr, das Haus stürzt fast ein, aber was wir hier haben, ist ja eigentlich gut. Und das wird ja relativ selten gemacht. Also entweder gibst du den jubilierenden Liebessong oder den Die Frau ist weg-Song, aber so dieses so einfach das so ein bisschen zu feiern, was da ist, auch wenn man immer so an der Perfektion vorbeischrammt, gibt es ja recht selten.
Und dieses Lied, komm, gib mir einen Kuss, die Zeit des Sterbens ist vorbei, das habe ich auch noch anders gehört. Das ist ja erstmal so dahingesagt, die Zeit des Sterbens der Liebe ist vorbei. Wir können uns jetzt viel freier lieben, weil wir nicht mehr das große Liebeserwartungsversprechen, was man in der frühen Jugend hat, dahinter vermuten.
Ja, ich meine, das passiert natürlich zwangsläufig und das zu feiern ist ja eigentlich auch nicht schlecht oder da einen Song drüber zu machen. Ich kam aber ein bisschen von einem anderen Punkt. Es gibt einen italienischen Song von Lucio Battisti und ich weiß nicht, ob ich den falsch gehört habe. Ich arbeite oft mit so falsch gehörten Sachen und die greife ich auf und bastel mir da was drauf. Das habe ich immer schon gemacht. Und in dem Song singt er Basta il tempo di morire. Das übersetze ich mir, ich habe es nie nachgeguckt, aber Schluss mit der Zeit des Sterbens. Damit ist es Schluss. Und das war so ein Stück, das ein bisschen aus so einer Stimmung kam. Ich hatte in den vergangenen Jahren so einige Todesfälle im näheren Umfeld. Und das war ein bisschen so, dass man sich jetzt auch anguckt und sagte, das wird eh immer weitergehen, aber wir sagen jetzt einfach mal, da ist Schluss mit. Wir behaupten das einfach mal und gucken mal jetzt so auf das Leben, was da ist. Also es hat auch so eine Behauptung, hat ja auch was Größenwahnsinniges zu sagen, es ist Schluss damit, als ob man das beenden könnte.
Also im Sterben geht es häufiger in den Liedern. Mhm. Der Feind ist nicht der Tod, der Feind ist nicht die Zeit, der Feind ist die Vergeblichkeit. Was ist denn Vergeblichkeit?
Tja, das ist so ein, ich habe das neulich mit meiner Psychotherapeutin besprochen und habe gesagt, also das Anstrengendste überhaupt, finde ich, das ist so dieses Gefühl, das kenne ich seit frühester Kindheit, man macht was, man will was schaffen, man will was kreieren und merkt, es kann doch gar nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie verbreitet dieses Gefühl ist, aber mich besetzt das oft und gerne und stark. Dass ich dann so eine Vergeblichkeit empfinde. Es ist doch so müßig, es kann doch gar nicht gelingen. Und das, habe ich mir gedacht in dem Song, ist ja eigentlich ein viel größerer Feind als die Zeit oder der Tod, was beides respektable Feinde sind. Aber diese Vergeblichkeit, die hat noch sowas Zersetzendes und sowas so schleichend Vernichtendes, wo ich mir dachte, so eigentlich ist das der viel größere Feind, zumindest für mich.
Sie fangen das dann aber auch in sehr komischen, manchmal grotesken Bildern auf. Jemand hat ein wunderbares Kostüm und tritt bei einem Nachwuchswettbewerb auf und fällt leider von der Bühne.
Also das hat aber auch das sind so Traumgeschichten. Also ich habe nur zwei Sorten von Träumen. Die eine ist, dass ich einen Zug, eine Bahn, ein Schiff verpasse, eine Abreise verpasse. Und der andere Traum ist, dass ich auf der Bühne komplett scheitere. Und dieser Gedanke, der kommt aus dem Traum, also beim Nachwuchswettbewerb im schönsten Kostüm des Abends von der Bühne zu fallen. Das ist für mich so eine groteske, perfekte Darstellung von Scheitern.
Das Leben ist nicht kompliziert, die Zukunft kommt von alleine, die Vergangenheit ist nicht passiert. So heißt es in einer anderen Textzeile. Das ist dann dagegen, gegen diese Ängste, auch eine Art Gelassenheit, die wir für den Augenblick vielleicht erreichen können, oder?
Ja, also man merkt ja zunehmend, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt. Also ich bin ja schon Fan davon, dass man weiter irgendeinen Kampf führt. Also ohne den geht das nicht. Und ich will nicht so altersmilde werden, aber bestimmte Sachen, denen mit so einem Achselzucken zu begegnen oder das zumindest zu behaupten, vieles ist ja auch eine Behauptung, finde ich nicht verkehrt.
Also in einem anderen Lied heißt es dann auch, ich freue mich so auf die Zukunft. Eine Zukunft in größerer Gelassenheit vielleicht, in der uns die Popmusik nicht mehr verrückt macht, heißt es da auch. In dem uns eigentlich nichts mehr so richtig verrückt macht.
Der Song kommt so ein bisschen aus diesem ganzen fürchterlichen Rechtsruck-Boom so der letzten Zeit. Der ist so Ende vergangenen Jahres entstanden, als die AfD gerade komplett auf dem Vormarsch war und als Trump am Horizont aufstieg und als sich so ein bisschen alles darstellte wie eine Sache, die gerade immer schlimmer wird. Und ich dachte mir, man hat ja gar keine andere Option, als sich auf die Zukunft zu freuen. Auf die Vergangenheit kann man sich nicht freuen. Das isoliert einen so ein bisschen. Und jetzt muss man sich also auf was freuen, was aber gerade recht düster zu werden scheint. Und das ging in meinem gesamten Freundeskreis, ging das um. Und man sprach auf einmal darüber, was macht man denn jetzt? Und oje, oje, und Untergangsgedanken. Und da kommt der Song so ein bisschen draus, der auch so eine trotzige Behauptung halt ist, ne? Dass man sich weiterhin auf die Zukunft freut.
Was ich auch so herausgehört habe, Sie haben ein wunderbares Verhältnis zu den Gegenständen, die Sie in Ihren Liedern besingen. Im Domradio sage ich das jetzt einmal, die Sie sogar beseelen, habe ich das Gefühl gehabt. Der getigerte Schal, die Löffel werden zu Gabeln. Das ist eine Poetologie, die Worte lebendig werden lässt oder verwandelt. Und zwar nicht symbolisch, sondern echt, wirklich und wahr. Ist das richtig?
Na, das ist in dem Fall sehr konkret, weil das ist ein Lied anlässlich des Todes meiner Mutter. Die ist vor einem guten Jahr ist die gestorben, sehr plötzlich. Das Stück heißt, um einen Sarg zu tragen, braucht man 4 Leute, zum Drinliegen nur einen. Das klingt erstmal wie so ein schnoddriger Witz. Es ist aber so das, was ich bei dieser Beerdigung gedacht habe, weil da geht jemand und auf einmal bekommen alle wahnsinnig viel zu tun. Und Trauerarbeit ist echte Arbeit und dauert ja und beschäftigt einen. Und auf einmal fährt man im Auto der Mutter, guckt nach hinten und da liegt der getigerte Schal von ihr, den sie immer anhatte und der so einen Geruch auch gespeichert hat. Und insofern, das sind beseelte Gegenstände. Also ich finde auch gar nicht, dass ich denen das so zuschreibe, sondern die sind das ja tatsächlich. Ne? So ein Schal, die Löffel, die Gabeln werden und so weiter.
Und mit dieser Benennung dieser Gegenstände schaffen sie natürlich auch Wirklichkeiten. Manchmal hat man den Eindruck, dass heute die Kraft der Worte unterschätzt wird, die Wirklichkeit verändern können. Also wir können ja mit Worten Wirklichkeit verzaubern. Oder auch mit Gegenständen, die beseelt sind, Wirklichkeit in uns aufnehmen. Diese Trennlinien gibt es ja gar nicht, oder?
Nee, richtig. Da fällt mir dann wieder Bob Dylan zu ein, der ja auch so gerade in seinem Spätwerk, bevor er Frank Sinatra Sachen gesungen hat, zu so einem komischen Behauptungskünstler wurde. Also, dass er einfach so sagte, wieso? Ich kann doch, selbst wenn eine Sache nicht so ist, ich kann sie doch so erzählen, als wäre sie so. Und dadurch wird sie bis zu einem gewissen Grad halt auch so.
Ich bleibe zuerst einmal hier. Ich bleibe, egal was immer war, heißt es auch in einem Lied. Sie sprachen davon, dass manches vielleicht zunächst einmal trotzig klingt. Das klingt auch zunächst trotzig, ist aber gar nicht trotzig gemeint, oder?
Nee, das ist ein komischer Song. Den habe ich für meine Tochter geschrieben. Das wird in der letzten Strophe dann auch relativ konkret. Aber da geht es so ein bisschen um so ein durchs Leben gelaufen sein, die Sachen gesehen haben. Da fallen ja auch so Sätze, ich habe alle Bücher gelesen, keins hat sich gelohnt, was ja auch dreiste Behauptungen sind. Aber da geht es, glaube ich, ein bisschen auch um so eine Unerschütterlichkeit. Und zum Schluss wird das Stück dann sehr konkret. Also da geht es eigentlich um das, worüber wir eingangs gesprochen haben, um einfach zu sagen, ich bin jetzt hier und das, was hier ist, ist gut. Und davor ist man vielleicht durch Trümmer gelaufen und hat die seltsamsten Sachen gesehen und so weiter. Das mag auch weitergehen, aber jetzt bin ich erstmal hier. Und in dem Fall bei dieser Person, meiner Tochter, ne, um die es da letztlich geht.
Was auch aus vielen Songs, so habe ich es verstanden, auch durchschlägt, ist so, die Dinge sind, wie sie sind, das Leben ist, wie es ist. Ich schaue es mir genau an, ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, und es ist auch immer wieder aber schlecht. Also ich bin auch ein großer Jammerer, ne, so ist es nicht. Wer da sich mit meiner Frau unterhält, die würde sagen, naja, so gelassen bist du aber auch nicht. Aber ich glaube, das ist ja dann wieder das Ding mit Kunst oder dem, was man dann so dagegen hält oder was man möchte, was der Wunsch ist. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, hat mal gesagt, die Songs, die man schreibt, und das gilt für Gedichte sicher genauso und für Romane auch, sind immer klüger als man selbst. Und man kommt meistens immer erst Jahre später an den Punkt, wo der Song oder das Buch oder das Gedicht schon früher war.
Sie können das zu Hause ganz einfach auflösen, wenn Ihre Frau sich beklagt, dass sie nur noch in Songs jammern, dann wird sie das irgendwann schön finden.
Oder so rum, genau, ja.
Man kann einem Lied nicht in die Tasche greifen. Das ist, da ist ein Lied wie ein nackter Mann. Das heißt es auch, was wir hier jetzt aber gerade tun, indem wir über Ihre Songs reden, das ist eigentlich unlauter, weil wir in Liedern in die Tasche greifen. Das sollten wir eigentlich gar nicht tun, oder?
Ja, das Stück ist tatsächlich dann wieder, das wendet sich eigentlich so gegen dieses Erklären. Das nimmt auch wieder Bezug auf Bob Dylan, der mal gesagt hat, ein Gedicht ist wie ein nackter Mann. Und da dachte ich, ist ein toller Satz, ich verstehe ihn nicht, aber den kann man ja weiterdenken. Und im Bob Dylan'schen Sinne ist ja das Analysieren sowieso was Fragwürdiges. Und dann habe ich gedacht, na wunderbar, dann mach doch mal so einen Song, der eigentlich so beschwört, dass man das nicht so auseinandernehmen sollte. Und das kann man im Fall dieses Stückes auch nicht. Also das ist, ja, das hat vielleicht was Surrealistisches oder Surreales oder Dadaistisches oder so.
Ja, aber das Gedicht ist ja auch etwas, was in erster Linie beim Leser, Hörer ankommen sollte. Und dann
ja,
passiert
also
da...
Genau. Also man sagt ja, ich bin kein großer Freund dieser Geschichte, dass man sagt, ich habe das geschrieben und es bedeutet aber das. Ne? Sondern... es ist genau das gemeint, was gesungen ist. Ne? Genau um das geht's.
Und es bedeutet auch immer das, was der Hörer dann
genau.
hört.
Und richtig, genau.
Das ist dann seine Aufgabe, da etwas ja. mitzumachen. Und jetzt touren Sie mit Ihrer neuen CD. Sie touren aber nicht durch Wohnzimmer, sondern in einem Rahmen, der etwas mehr Zuhörer zulässt, oder?
Ja, mit dem Wohnzimmer bin ich jetzt erstmal durch.
Wo sind da in ganz Deutschland verteilt Auftrittsorte? Die CD wird am 16. Juni herauskommen.
Genau, am Abend des 16. ist dann das Konzert in Köln im King George. Darauf die Woche geht es dann weiter in Berlin, dann kommt Düsseldorf, Krefeld, dann nochmal Köln und dann eine Sommerpause und dann geht es im Herbst weiter mit der Platte.
Vielen Dank, Erik Pfeil. 13 Wohnzimmer, so heißt seine neue CD. Man könnte auch etwas altmodisch sagen, seine neue Platte, denn ihre neuen Lieder wird es bald auch auf Platte geben, ist das
richtig? Ja, genau, kommt auch auf Platte, ja.
Die CD 13 Wohnzimmer von Erik Pfeil, die gibt es im Trikont-Label und sie kostet 15 Euro. All diese Tourdaten von Erik Pfeil, die finden Sie auch auf seiner Internetseite. Die Adresse ganz einfach zu finden.
www.erikpfeil.com.
Also da können Sie alle Daten nachlesen. Vielen Dank. Kaufen Sie seine neue CD. Dringende Empfehlung. Und Sie werden vielleicht auch ein bisschen gelassener, entspannter sein. Mir ist das so ergangen. Und Sie werden vor allen Dingen verführt, dem Leben seinen und den Dingen ihren Lauf ein wenig mehr zu lassen. Denn der Feind ist nicht der Tod, sondern die Vergeblichkeit. Dankeschön.
Danke auch.